Ist das nicht schön, wenn wir so kräftig, fröhlich, gemeinsam singen dürfen und Gott anbeten? Auch das ist Anbetung. Ich möchte noch einmal mit uns beten, Herr Jesus, und so bitte ich dich jetzt, füll du auch meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du selbst unsere Herzen an. Amen. Wir sind mitten in einer Predigtreihe mit dem Thema die fünf Säulen der Gemeinde. Gemeinschaft, das war das erste Thema. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Er ist der Erfinder von Gemeinschaft, von liebevoller Gemeinschaft, in die er seine Geschöpfe, in die er uns mit hineinnehmen möchte. Letzte Woche haben wir gehört, Gott spricht, davon leben wir, davon lebt der Glaube, davon lebt die Gemeinde. Der Glaube ist nicht eine Sache unserer Einbildung und unseres Verstandes. Wir dürfen uns darauf verlassen, Gott spricht. Und heute geht es also um Gebet und dann nochmal eine besondere Form des Gebets, um Anbetung. Auch letzte Woche ging es auch um Gebet. Nächstes Mal geht es dann noch um das Dienen und als fünftes um das Weitersagen. Das sind die fünf Säulen, die wir uns anschauen. Jetzt also Anbetung. Was ist Anbetung? Ich glaube, vielen ist das eine Sache, die gar nicht so klar ist. Was ist denn Anbetung im Unterschied zu Gebet allgemein? Gebet ist ja vieles. Beten können wir um vieles. Ich kann Gott um etwas bitten, was er für mich tun soll oder was ich gerne haben möchte, was ich brauche. Ich kann Fürbitte tun für verschiedene Leute. Ich kann Gott danken für das, was er getan hat. Das ist Gebet, aber was ist Anbetung? Und ich möchte euch mal fragen, warst du schon mal verliebt? Das fiel mir so ein. Man spricht ja auch davon, da hat jemand seine Angebetete oder seinen Angebeteten, ne? Weil, Frank hat es vorhin gesagt, Anbetung hat damit zu tun, wen setze ich an die erste Stelle meines Lebens, ja? Und mit wem bin ich gerne zusammen? Und bei Verliebten ist es ja so, die können sich stundenlang angucken, einfach nur angucken, oder die können auch stundenlang miteinander reden und telefonieren. Und wenn dann die Mama ins Zimmer kommt und sagt, mit wem sprichst du denn so lange? Und was habt ihr denn besprochen? Dann sagt sie oder er vielleicht, das weiß ich auch nicht mehr, aber es war schön. Also einfach schön, die Stimme zu hören, verbunden zu sein. Und ich glaube, darum geht's auch, es ist ein wichtiger Aspekt von Anbetung, dass wir nämlich nicht wie im Gebet allgemein Gott für etwas bitten oder um etwas bitten, sondern dass es um Gott selbst geht, um die Beziehung zwischen ihm und uns und dass wir ihn suchen, um seiner selbst willen. In der Bibel ist oft die Rede von dem Angesicht Gottes, also dem Gesicht. Ja, da möchte jemand Gott sehen und sucht deswegen seine Nähe. David betet und sagt, ich möchte dein Angesicht sehen, weil du gesagt hast, wir sollen dein Angesicht suchen. Darin liegt unser Leben, unsere Erfüllung. Und dass wir dann dahin kommen, dass wir seine Schönheit sehen, Gottes Schönheit, denn Gott ist schön. Ein Liebender findet den, den er liebt, schön. Und wir hören in dem Segen, den wir jede Woche auch empfangen, dass wir beten und bitten und sagen, Gott wende dir sein Angesicht zu, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und daran sehen wir, das ist kein grimmiges Angesicht, das ist ein strahlendes Angesicht, ein schönes Angesicht, das unser Angesicht erhält. Also es geht darum, Gott zu suchen und dann dahin zu kommen, wenn wir ihn sehen, dass wir gar nicht anders können, als uns zu freuen und ihn zu loben und zu preisen für das, was er ist, nicht nur für das, was er tut, weil wir dann erkennen, Gott ist der Liebevollste, der Beste, der Größte und Mächtigste, der Schönste und Beeindruckendste von allen Wesen, die es auf der Welt gibt. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Ursprung von allem Guten. Er ist der Ursprung von aller Schönheit. Er ist der Ursprung der Liebe, die Liebe selbst, er ist der Erfinder liebevoller Gemeinschaft, er ist auch der Erfinder wunderschöner Musik und der uns die Gaben gibt dazu, Er ist der Schöpfer des Weltalls und des Mikrokosmos, der Schmetterlinge und Korallenriffe, der Berge und Täler und Seen. Und am Schluss erkennen wir, und er ist auch mein Gott, mein Vater, mein Schöpfer, der mich persönlich kennt und liebt und versorgt. Und obwohl er so viel zu tun hat und alles überblickt, hat er dennoch die Haare auf meinem Kopf gezählt. Und er passt auf, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Und Gott ist deshalb der Größte, weil er auch in das Kleinste sieht, weil er nichts übersieht, weil jedes seiner Geschöpfe ihm wichtig ist. So hat Jesus es uns gesagt, dass Gott auch den Spatz und den Sperling versorgt und die Blumen auf dem Felde. Und er liebt uns so sehr, dass er selber so klein geworden ist wie wir. Das wissen wir auch. Er wurde Mensch, um uns nah zu sein, um uns zu erlösen von Sünde und Tod, kam Jesus, um uns zu Kindern Gottes zu machen, damit wir in dieser Bestimmung wieder leben können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben für die Ewigkeit. Denn dafür wurden wir geschaffen, zu keinem anderen Ziel. Das ist das Ziel. Und was wird da sein? Und was wird da Herrlichkeit sein? Wir erinnern uns, Jesus hat ja gesagt, Vater, gib ihnen die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, vor Erschaffung der Welt. Herrlichkeit war in Gott selbst, als nichts war außer Gott, in dieser Gemeinschaft. Und wenn wir und die Erde, wenn das alles vergangen ist, dann wird die Gemeinschaft mit Gott Herrlichkeit sein. Und das wird bleiben. Und wir werden anbeten. Das wird bleiben. Ich habe mal einen Sportkollegen gehabt, der aus der Kirche ausgetreten ist und zu mir gesagt hat, ich bin ausgetreten, weil in meiner Gemeinde sagen sie, dass Gott Anbetung und Lob von uns fordert. Ich glaube nicht, dass Gott so eingebildet ist, das mache ich nicht mit. Und da habe ich gedacht, was für ein Riesenmissverständnis. Ich glaube nicht, dass Gott Anbetung von uns fordert, dass wir vor ihm knien müssen, uns ganz klein machen müssen und das ängstlich tun, das wäre ja keine Anbetung vom Herzen. Sondern ich glaube, dass es einfach ein Wunsch in uns wird, je mehr wir Gott kennen, desto mehr wollen wir ihn anbeten für das, was er ist. Wenn wir uns das mal so anschauen in der Offenbarung, da gibt es ja diese Szenen vor dem Thron Gottes. Und da wird beschrieben, dass diese gewaltigen Heerscharen, die Engel und alle Menschen, dass sie alle vor ihm versammelt werden und dann ein Loblied anstimmen und anbeten. Und das muss überwältigend sein, das ist schön, das ist nicht erzwungen. Und vor dem Thron Gottes, da heißt es, da sind Lebewesen, die sind voller Augen. Warum sind die voller Augen? Man hat fast den Eindruck, denen wachsen Augen, weil sie so gerne mehr sehen wollen von Gott. Das heißt, dass wenn du vor Gott stehst, dann möchtest du nicht nach links und rechts gucken und noch was anderes machen. Dann guckst du nicht auf die Uhr und sagst, wann ist der Gottesdienst endlich vorbei, warum predigt der so lang? Sondern dann bist du ganz gebannt und du möchtest staunst und möchtest mehr sehen. Die Wesen vor dem Thron haben überall Augen. Es gibt ein schönes Lobpreislied, wo es heißt, auf Englisch, to know you is to want to know you more. Dich zu kennen heißt, dich immer mehr kennen zu wollen, weil ich erkannt habe, dass du so gut bist. Und im Alten Testament, da heißt es schon von Mose, dass er auf den Berg stieg, um die 10 Gebote zu empfangen. Und da war Gott in einer Wolke, weil Gott gesagt hat, du kannst mich nicht ansehen. Niemand erträgt das, meine Herrlichkeit zu sehen. Aber dennoch, obwohl er dort Gott nicht direkt gesehen hat, als er zurückkam von dem Berg, da war was passiert? Da leuchtete Moses Angesicht. Und das Volk erkannte, dieser Mensch hat in Gottes Gegenwart gestanden. Und dann hat Mose eine Decke vor sein Kopf gehängt, weil er nicht wollte, dass die Leute immer so ihn anhimmeln oder abgelenkt sind oder so. Aber es war jedes Mal so, wenn er vor Gott stand, hinterher hatte er den Glanz von Gott auf seinem Angesicht. Und das, ihr Lieben, ist ein schönes Bild, auch für uns, was mit uns passiert, wenn wir anbeten. Weil wir, wenn wir anbeten, Menschen sind, die Gottes Angesicht suchen, die vor ihm stehen. Und dann bleibt es nicht aus, dass die Schönheit Gottes uns begegnet, uns verändert und dass wir dann auch etwas abstrahlen von dem, was wir empfangen haben. Ob wir das nun selber immer spüren oder nicht, aber ich glaube, andere sehen das. Wenn ein Mensch vor Gott lebt und steht, dann hat er eine Strahlkraft. Als Gott den Menschen erschuf, heißt es ja, da schuf er ihn nach seinem Ebenbild. Könnte auch sagen, nach seinem Abbild oder Spiegelbild. Und das heißt in erster Linie nicht, dass wir jetzt so, wie wir gemacht sind, mit Nase, Mund und Ohren, dass wir aussehen wie Gott oder Gott wie wir, sondern dass wir dazu geschaffen wurden, mit Gott zu leben, ihn anzuschauen, seine Schönheit zu sehen und zu empfangen und davon beschienen zu werden und sie dann abzubilden, wie ein Spiegel. Unsere Ebenbildlichkeit mit Gott entsteht und wächst in dem zunehmenden Maße, das glaube ich, wie wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das verändert uns von innen und auch von außen. Und das geschieht, so heißt es, dass wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Das heißt, durch unser Zutun, durch unseren Dienst in der Gemeinde oder einen christlichen Lebensstil, das sind auch gute Sachen, aber die bewirken nicht, dass in erster Linie, dass wir Gott ebenbildlich werden. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen dir und Jesus. Wenn du mit ihm lebst, Tag für Tag, wenn du ihn anbetest und einfach nur vor ihm bist, dann wird seine Gegenwart dich prägen in sein Bild. Dann nimmt die Ebenbildlichkeit zu. Und heute, und das ist das Gute für uns, ist es möglich, dass wir mehr von Gott wissen und sehen als ein Mose. Weil die Zeit, wo Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit auch etwas Trennendes hatte, die ist aufgehoben. Das wissen wir. Der Vorhang im Tempel ist vorbei. Wir dürfen Papa zu Gott sagen und ihn direkt suchen. Und so haben wir das eben in der Lesung gehört. Im 2. Korinther heißt es, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also hier heißt es, wir müssen nicht eine äußere Herrlichkeit suchen, sondern sie ist schon da, eine Quelle in uns, die wir bloß zum Sprudeln bringen sollen. Und wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes? In dem Angesicht Jesu Christi. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und gleichzeitig heißt es, dass Jesus nicht von schöner Gestalt war. Er war nicht ständig verklärt am Leuchten und hatte tolle Gewänder an. Er kam in Knechtsgestalt, aber die Herrlichkeit, die er vermittelt hat, war eine innere Herrlichkeit. Indem er gesagt hat, ich möchte, dass sie eins werden, Vater, so wie wir eins sind. Dass sie dich kennen, dass sie mit dir verbunden sind, dass sie Gemeinschaft mit dir haben. Das ist die Herrlichkeit, die innere Herrlichkeit, die Jesus vor Erschaffung der Welt hatte. Und er hat gesagt, ich möchte, dass sie genauso eins sind wie du in mir und ich in dir, Vater. Und deswegen sagt Jesus, ihr in mir und ich in euch, das ist, worum es geht. Und das geschieht durch den Geist. Der Heilige Geist nimmt in uns Wohnung und seine Liebe ist es, an der wir selber und die Welt erkennen wird, das sind Gottes Kinder. An der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, sagt Jesus. Und das ist dann natürlich auch eine Liebe in Wort und Tat, aber sie beginnt und erwächst in der Begegnung mit Gott und seiner Liebe und sie erwächst nicht aus unseren Taten. Deswegen ist diese Reihenfolge entscheidend. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Gebet und das Anschauen von Gott, wenn ich jetzt einfach mal sage, Anbetung ist Anschauen von Gott und ihn dafür loben, dass wir das zu einem Zentrum machen in unserem Tag, dass wir von da aus her leben, dass es uns um das Sein geht vor Gott und nicht um das Tun in erster Linie. Und ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichte von Maria und Martha. Jesus ist zu Gast, alle freuen sich und Martha als gute Hausfrau rackert, damit er das perfekte Essen hat. Und Maria, die faule Nuss, sitzt die ganze Zeit nur da zu Jesu Füßen und hört ihm zu und hilft überhaupt nicht. Und Maria beschwert sich. Und Martha beschwert sich. Und Jesus sagt, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, aber eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Was ist das eine, das Not tut? Was ist das eine? Sitzen zu Jesu Füßen und hören. Maria hat nichts gemacht. Sie war in der Gegenwart Jesu und hat ihm zugehört. Hören, was er mir sagt, vor ihm sein dürfen, nichts leisten müssen, nichts sagen müssen. Gebet heißt nicht immer reden müssen. Einfach zur Ruhe kommen, eintauchen dürfen in seinen Frieden. Das hört sich doch gut an, oder? Eins ist Not. Aber ist das wirklich das Einzige? Nichts mehr als beten? Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere gegeben. Und er hat das gesprochen in einem Zusammenhang des Sorgens und Zersorgens, dass er gesagt hat, es hilft euch ja doch nicht, wenn ihr euch abmüht Tag und Nacht. Es hilft euch ja doch nicht, wenn ihr euch sorgt. Ihr macht euer Leben nicht eine Sekunde länger, ihr macht es aber schwerer. Ihr habt euer Leben sowieso nicht in der eigenen Hand. Darum lass los. Lass dein Sorgen und sieh auf mich. Und wir haben heute diesen Spruch, beten ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich glaube, das ist es, was Jesus hier deutlich macht. Trachte zuerst danach, dass du Gott anbetest, dass du vor ihm und aus seiner Kraft lebst. Und wenn du das tust, wird dir bewusst werden, es kommt nicht alles auf mich an. Er ist da, er ist treu, er ist mein Versorger. Und deswegen, um dieses Bewusstsein zu erlangen, ist es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen vor Gott im Gebet. Dass wir uns das Herz und die Hände immer wieder füllen lassen, bevor wir aufbrechen. Und wir merken, Anbetung, das ist kein Zwang, das ist nichts Unnützes, das ist keine Zeitverschwendung und das ist auch nicht langweilig. Ich glaube, viele Leute haben das Bild im Kopf, dass es im Himmel unglaublich langweilig sein muss, weil da alle singen und Halleluja rufen und Gott anbeten und es anscheinend nichts zu tun und nichts zu erleben gibt. Aber ich glaube, wenn wir da sind, wird es das Faszinierendste sein, was wir je erlebt haben. Da verblasst alles andere. Wenn wir da anbeten mit all den anderen, dann wird diese Anbetung die tiefste Erfüllung sein, die wir je gespürt haben. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis wir aus der Begeisterung herauskommen werden. Gott einfach zu betrachten, wie ein Verliebter seinen Geliebten. Und noch viel schöner, ihn sehen zu dürfen, ihn anbeten zu dürfen von ganzem Herzen, das wird die Herrlichkeit sein. Und ich glaube, die Wahrheit ist, das Ganze fängt nicht dann an, sondern das fängt heute an, dass wir uns die Zeit nehmen, heute Jesus anzuschauen. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt heute, ihr Lieben, gibt's nur zwei. Was ist Anbetung? Was bewirkt Anbetung? Und irgendwie konnte ich das kaum trennen. Es geht so ineinander. Ja. Aber dass wir uns das nochmal bewusst werden, hier und heute, darauf kommt es an. Was passiert mit einem Menschen, der im Sommer viel draußen in der Sonne ist? Ja, danke schön. Genau. Was passiert mit einem Menschen, der ständig anbetet und sich von Gott bescheinen lässt? Ja, der wird hell, genau. Der wird geheiligt, heißt es. Und fröhlich, weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Fröhlich ist ein ganz wichtiges Zeichen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, heißt es. Und wo finden wir die Freude? Ja, bei ihm. Direkt beim Hersteller, in Gottes Gegenwart. Sie wächst in unserem Herzen und je mehr Zeit wir Gott von unserer Zeit schenken, desto fröhlicher werden wir. Und so ist es ja auch in unseren Beziehungen. Worauf kommt's an? Nähe und Austausch von Liebe braucht doch Zeit. Liebe drückt sich nicht nur durch eine innere Haltung aus, sondern durch Zweisamkeit. Und das braucht Zeit, damit sie aufblüht. Und wenn du zu deinem Liebsten sagst, ich liebe dich, aber ich habe leider keine Zeit für dich, dann passt das nicht zusammen. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir sagen, wir lieben ihn, aber wir verbringen keine Zeit mit ihm, ja, was meinen wir denn dann damit, dass wir sagen, wir lieben ihn? Vielleicht sagst du, na, ich glaube halt alles, was er für mich getan hat und freue mich darüber. Zum Beispiel, dass er am Kreuz für mich, für meine Schuld gestorben ist. Das heißt für mich Jesus lieben. Aber das ist noch keine Beziehung, ihr Lieben. Das ist etwas, das liegt 2000 Jahre zurück. Aber Jesus ist ja nicht nur der, der am Kreuz gestorben ist, sondern er ist ja der, der auferstanden ist. Und das heißt, er ist ja heute hier bei uns. Und nur weil das so ist, können wir eine Beziehung mit ihm haben. Und er ist nicht weit weg im Himmel. Er möchte Gemeinschaft mit uns hier und jetzt. Und deshalb können wir mehr beten als nur, Herr, bitte segne mich. Herr, bitte kümmere dich um mich, versorge mich. Dazu bräuchten wir keine Beziehung. Aber ich glaube, so denken viele, weil wir nicht wissen, wie nah uns Gott eigentlich ist. Und das ist ein Glaube ohne Beziehung. Aber Jesus, das hören wir in der Bibel, er sehnt sich vor allem nach diesem einen, dass wir uns die Zeit nehmen, zu seinen Füßen zu sitzen. Wie Maria. Und das können wir immer nur entscheiden für heute. Und dann kann er uns zeigen, wie er uns liebt und kann zu uns reden. Und genauso wie wir uns wünschen, wenn wir jemanden lieben, dass der uns seine Liebe auch zeigt, so wünscht sich Jesus das auch von uns. Wir denken vielleicht manchmal, ja, ich wünsche mir, dass er mir seine Nähe zeigt. Aber er braucht das bestimmt ja nicht. Er ist ja Gott. Ob ich ihm jetzt zeige, dass ich ihn lieb habe, ist ja wohl nicht so wichtig. Aber Jesus fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Er möchte das Herz mehr als das Tun. Denken wir an Petrus. Er hat gefragt, liebst du mich? Und dann hat er gesagt, gut, dann darfst du auch was für mich tun. Dann darfst du die Gemeinde leiten. Und das ist so, ihr Lieben, weil Jesus uns schon geliebt hat, bevor wir etwas tun konnten, vor unserer Geburt. Und dann als Babys, als wir nur rumlagen, hat er uns nicht weniger geliebt als heute, wo wir was tun können. Und diese Zeit wird vergehen. Und dann werden wir im Himmel sein und anbeten und nichts mehr tun. Also daran sehen wir, das Tun ist nur für eine kurze Zeit. Aber das Lieben bleibt, die Beziehung bleibt. Das ist, worum es in erster Linie geht. Wie Martin so schön sagte, das Wichtigste im Leben ist Liebhaben. Einfach lieb haben, gegenseitig. Und auch Gott möchte nicht mehr. Das höchste Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat Inge recht, dann wird das Leben hell und fröhlich und das Herz voll. Und dann können wir auch was tun, aber aus einer anderen Motivation, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überfluss. Also schenken wir Gott etwas von unserer Zeit, damit Zweisamkeit wachsen kann. Und wenn wir denken, aber ich habe doch keine Zeit, ich habe doch jetzt Stress, was ist dann? Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass diese Aussage nicht wahr ist. Wenn es eins gibt, was du immer hast und hattest, seit du auf der Welt bist, dann Zeit. Du warst nie ohne Zeit. Nicht eine Sekunde deines Lebens. Du warst immer in der Zeit. Die Frage ist nur, was entscheidest du, was du mit deiner Zeit anfängst? Was sind die Prioritäten? Und das erfordert Mut, zu sagen, ich widerstehe jetzt dem Stress und gerade dann, wenn ich viel zu tun habe, nehme ich mir Zeit fürs Gebet, um mich auszurichten. So wie Martin Luther gesagt hat, ich habe heute besonders viel zu tun, darum muss ich viel beten. Und er hat sowieso schon jeden Tag 3 Stunden gebetet. Dann hat er noch eine Schippe draufgelegt. Aber wir empfinden, ich habe doch keine Zeit, jetzt nur rumzusitzen und zu beten, Zeit zu verschwenden. Also beten wir nicht und geraten deswegen in Stress, Hektik, Panik, Zeitnot. Und die spannende Frage ist, was würde wohl passieren, wenn wir zuerst beten würden? Wir müssen das nicht tun, aber es ist unser Privileg. Gott schenkt uns Zeit, die wir mit gutem Gewissen nehmen dürfen, Zeit, wo wir nichts tun müssen. Zeit, die wir verschwenden dürfen für die Zweisamkeit mit Gott in der Anbetung im Gebet. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um frei zu werden vom Getriebensein, vom Leistungsdenken. Und dass wir erkennen, wir sind doch längst schon geliebt und wertvoll. Was wollen wir denn eigentlich noch mehr? Am Ende des Lebens werden wir nicht sagen, ich bin traurig, dass ich zu wenig gearbeitet habe. Sondern wir werden sagen, ich bin traurig darüber, wo ich zu wenig in Beziehung investiert habe. Zu meinem Lieben, zu meinem Gott. Tschüss Frank, grüß schön. Der muss jetzt los zur Paulusgemeinde, da ist der nächste Gottesdienst. Aber ich bin auch fast am Ende. Machen wir uns das einfach, führen wir uns vor Augen. Jesus, der zu uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht. Ich will euch Ruhe schenken. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Heute habe ich viel zu tun. Darum darf ich viel beten. Und ich, ihr Lieben, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Ich bin da überhaupt nicht gut drin. Aber diese Wahrheit gibt mir einen Kompass für mein Leben, dass ich mich daran erinnere. Wir müssen nicht beten, aber wir haben es bitter nötig. So sieht's eigentlich aus. Anbetung ist notwendig, denn sie wendet unsere Not und Sorge in Freude und Zuversicht. Das heißt notwendig. Und ich glaube, wenn die Mitte in unserem Herzen stimmt, dann kommen auch die Ränder unseres Lebens in Ordnung. Wenn das Herz stimmt, kommt das andere auch in Ordnung. Also Anbetung. Darum ging's heute, dass wir begreifen, Jesus möchte uns vor allem anderen bei sich haben. Er möchte nichts lieber als Zeit mit uns verbringen. Und wie findest du das? Wie findest du das? Was sagst du dazu? Das kannst du ihm jetzt sagen im Gebet. Amen.